Werbung in eigener Sache. Marie, seit über 5 Jahren geben wir jetzt schon auf den verschiedensten Plattformen unser Wissen weiter und jetzt haben wir es gewagt und haben das alles in ein Buch komprimiert.
Ja, hallo Hebamme, liebevoller und ehrlicher Rat für Wochenbett und Babyzeit ist jetzt in eurer Buchhandlung oder online erhältlich. Wir können es eigentlich gar nicht richtig glauben, aber liebe Anja, worum geht es hier eigentlich?
Ja, unser Buch ist ein kompaktes Nachschlagewerk für die erste Zeit nach der Geburt. Ihr findet Antworten auf die häufigsten Fragen, die im Wochenbett aufkommen und wir geben euch einen realistischen Einblick ins Wochenbett inklusive vieler Tipps und Tricks. Ganz wie ihr das von uns also gewohnt seid, gibt es keine Tabuthemen. Hämorrhoideninkontinenz, Paarbeziehung nach der Geburt. Bei uns finden wirklich alle Themen einen Platz und werden ehrlich und frei von jeglichen Ideologien angesprochen.
Wir hoffen, euch damit ein Stück in dieser besonderen Zeit nach der Geburt begleiten zu können und freuen uns unglaublich, wenn ihr das Buch lest und uns auch somit unterstützt.
Hier ist dein Podcast mit echten Hebammen-Insider-Tipps.
Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hallo Hebammen Podcast. Ich bin die Anja.
Und ich bin die Marie.
Und wir haben uns für diese Folge ein, wie ich finde, spannendes Thema vorgenommen. Oder Marie? Wir wollen nämlich über die geburtsvorbereitenden Maßnahmen mit euch sprechen.
Ja, und wir dachten, Mensch, arbeiten wir das doch langsam mal aus. Welche geburtsvorbereitenden Maßnahmen wählen wir denn? Locker flockig werden wir hier eine Folge draus machen, bis wir doch dann gemerkt haben, so einfach wird das nicht.
Es ist wirklich unglaublich, wie groß die Vielfalt inzwischen ist. Und wenn es uns als Hebammen da schon schwerfällt, hier, das werdet ihr merken in der Folge, so ein bisschen auf den Punkt zu kommen und das wirklich komprimiert für euch zusammenzupacken, dann können wir uns nur vorstellen, wie schwer das den Schwangeren da draußen fällt, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Und ja, wir hoffen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr die Folge genauso interessant findet, wie wir sie tatsächlich bei der Ausarbeitung schon gefunden haben. Denn wir werden hier wirklich die einzelnen Maßnahmen ganz genau unter die Lupe nehmen. Also zum einen, wie die funktionieren, aber auch zum Beispiel, wann man beginnt. Und ganz, ganz wichtig, sind die denn wissenschaftlich untersucht oder eben nicht? Weil das fand ich weiß nicht, wie es dir ging, Marie, aber das fand ich super interessant.
Ja, in unserem Hebammenalltag reden wir ja auch viel darüber, beziehungsweise die Frauen fragen uns ja oft, welche geburtsvorbereitenden Maßnahmen machen wir denn? Was wähle ich denn eigentlich aus? Und natürlich wissen wir auch in unserem Hebammenalltag darüber Bescheid, aber dass wir uns jetzt wirklich in der Thematik nochmal richtig reingelesen haben, nochmal wissenschaftlich wirklich geschaut haben, was gibt's denn da eigentlich? Sonst hört man oder sagt man ja auch viel und von daher fand ich das auch wirklich toll, dass wir uns damit jetzt nochmal gut mit beschäftigt haben, denn ich glaube, das bereichert auch unseren Hebammenalltag.
Ja, man hat immer so ein Schema F, ne?
Ja,
das empfiehlst
total.
Du? Das ist super. Seit Jahrzehnten macht das.
Macht das, ist fundiert oder eben auch nicht. Aber jetzt können wir genau sagen,
warum und wieso ist
diese Studie schaut sie ganz genau nach. Ja. Wird auch natürlich alles hier in den Shownotes sein. Also, großartig. Legen wir los?
Absolut.
Ich stelle dir heute die Fragen. Und ich hoffe, du hast alle Antworten parat. Weil es sind einige. Lange, glaube ich.
Hätte ich jetzt mein Zettel hier zu Hause vergessen, hätte ich wirklich ein Problem.
Ich wollte gerade sagen, also auswendig aufsagen, Anja. Naja, egal. Komm, wir haben wenig Zeit zu und deshalb legen wir direkt los. So, fangen wir an. Was sind denn die geburtsvorbereitenden Maßnahmen eigentlich? Genau.
Geburtsvorbereitende Maßnahmen sollen zu einer leichteren Geburt und vor allen Dingen zur Verkürzung der Geburtsdauer verhelfen. Und das ist ja wirklich das, was sich fast jede Frau für ihre eigene Geburt wünscht. Denn wenn man die Frau mal so fragt in der Schwangerschaft, ne, haben sie Wünsche für die Geburt, dann hört man ja ganz häufig, ja, es soll möglichst schnell gehen und nur wenig schmerzhaft sein. Ne, das ist ja so das, was wir relativ häufig hören, gerade beim ersten Kind. Und genau deswegen geht wahrscheinlich auch von diesen geburtsvorbereitenden Maßnahmen in der Schwangerschaft so eine Art Faszination aus. Was man aber hier vorab wirklich sagen muss, das ist natürlich immer so eine Sache mit der Vorbereitung an sich in der Schwangerschaft. Denn man weiß ja nie, wie die Geburt laufen würde oder gelaufen wäre, wenn man sich jetzt nicht speziell mit irgendwelchen empfohlenen Maßnahmen vorbereitet hätte. Aber was es natürlich macht, es schafft so ein gewisses Gefühl von Sicherheit zum einen und zum anderen aber auch, ich kann aktiv in meiner Schwangerschaft etwas tun, um mich für die Geburt vorzubereiten.
Ja, das stimmt. Vielen Frauen fällt es in der heutigen Zeit sehr schwer, sich, obwohl der Alltag ja sehr durchtaktet ist, ne, unglaublich schwer, sich dann auf dieses Mysterium Geburt, Schwangerschaft, Wochenbett einzulassen. Es gibt so viele Kriterien, die man hier nicht beeinflussen kann. Aber erzähl uns doch noch mal mehr, welche geburtsvorbereitenden Maßnahmen gibt es denn? Wir haben jetzt davon gehört, was es genau ist, aber was kann ich denn jetzt hier machen?
Ich würde jetzt an der Stelle, glaube ich, erstmal nur aufzählen, welche es da gibt und
das reicht schon. Da sind wir genug Minuten befestigt.
Genau. Und lass uns danach doch mal wirklich auf jede der, die ich jetzt hier nenne, genauer eingehen, weil das macht wahrscheinlich am meisten Sinn, um dass wir wirklich diese vielen Informationen, die wir jetzt hier in der Einleitung schon versprochen haben, zu den verschiedenen Möglichkeiten eben einfach unterzubringen. Und da muss man vielleicht auch wirklich schon mal sagen, wir wissen, es gibt noch x weitere, aber wir haben uns jetzt wirklich einfach mal die gängigsten, glaube ich, für diese Folge rausgepickt, die einfach auch am häufigsten in der Schwangerschaft wirklich als geburtsvorbereitende Maßnahmen angewendet werden von den Schwangeren.
Finde ich einen sehr guten Plan. Welche sind das?
Also die gängigsten aktuell sind die Dammmassage, der Himbeerblättertee, Heublumendampfbad ist etwas, was sehr gern gemacht wird, Leinsamen tatsächlich auch nicht so selten, die geburtsvorbereitende Akupunktur.
Großartig.
Datteln und immer mehr im Kommen die Lubendiät.
Ja, toll, genau. Über diese verschiedenen geburtsvorbereitenden Maßnahmen werden wir jetzt sprechen. Wie du schon sagtest, wir picken jetzt die erste mal hier heraus. Wie findet man denn eigentlich raus, vielleicht nochmal eine allgemeine Frage, bevor wir hier loslegen. Wie finde ich raus, welchen der geburtsvorbereitenden Maßnahmen jetzt zu mir passt? Wir haben jetzt hier viele verschiedene gerade aufgezählt. Du hast aber auch gesagt, es gibt noch x weitere. Mache ich alle?
Also, wie man die erstmal raussucht, das ist, glaube ich, ganz individuell von Frau zu Frau und immer davon auch so ein bisschen abhängig, womit fühle ich mich persönlich wohl? Möchte ich mich vielleicht lieber mit einer Methode vorbereiten, der Nutzen wissenschaftlich inzwischen belegt ist? Oder habe ich zum Beispiel von meiner Freundin gehört, ich habe das und das gemacht, das war super, probiere das doch auch mal aus. Oder aber, was auch häufig hilft, eine Entscheidung zu treffen, ist ein Gespräch mit der Hebamme oder dem eigenen Gynäkologen, der eigenen Gynäkologin, dass die mal einen Tipp geben, dass die sagen vielleicht auch, hey, aus der Erfahrung heraus, das kann ich dir da und da entgehend empfehlen, probier doch das mal aus, das funktioniert so und so. Aber das ist wirklich ganz, ganz individuell und ich glaube, das ist auch so eine Sache, da muss man so ein bisschen auf das eigene Bauchgefühl hören, mit welcher Variante fühle ich mich am wohlsten und was passt vielleicht auch am besten in meinen Alltag.
Was ist denn jetzt aber, wenn es einer Frau unglaublich schwer fällt, sich für 1, 2 oder 3 verschiedene Varianten zu entscheiden? Kann sie dann auch mehrere machen? Sollte sie alles machen? Ist das schädlich, alles zu machen? Wie sollte man damit umgehen?
Schädlich ist das sicherlich nicht. Aber ihr habt ja gerade schon gehört, wir haben schon einige aufgezählt. Man muss einfach wissen, viel hilft auch in den geburtsvorbereitenden Maßnahmen nicht immer automatisch viel. Also es macht eigentlich eher Sinn, sich auf 2, vielleicht maximal 3 Maßnahmen festzulegen und diese dann aber eben auch kontinuierlich und bis zum Ende der Schwangerschaft durchzuziehen. Denn je mehr man natürlich ausprobiert, desto mehr Zeit nimmt das zum einen in Anspruch und zum anderen neigt man dann aber auch ganz häufig ja dazu, man kennt's, dass man Dinge nur noch halbherzig durchzieht. Mhm. Ne? Und vor allen Dingen, je näher dann der Entbindungstermin rückt und viele Sachen auch beschwerlicher werden. Und das ist wirklich auch so meine Erfahrung, die ich in meinem Hebammenleben die letzten Jahre gemacht habe. Ich weiß nicht, wie das bei dir in der Betreuung ist. Ne? Wenn, je mehr Dinge die Frauen wirklich ausprobieren, desto nachlässiger wird es dann zum Schluss oder wird dann die eine oder andere sein gelassen? Oder wie ist das bei dir?
Ja, ähnlich. Ich rate auch immer dazu, sich festzulegen, dann zu schauen, dass man eben hier wirklich am Ball bleibt. Aber wichtig ist auch, wie du auch schon gesagt hast, diese Kontinuität, das wirklich bis zum Ende durchzuführen. Je mehr Maßnahmen man hat, desto schwerer wird es einem fallen. Und vielleicht ist es auch schwierig manchmal, wenn man vielleicht doch eine geburtsvorbereitende Maßnahme hat, die vielleicht nicht 100% in den Alltag passt, die dann eben auch fertig durchzuziehen. Das bedeutet auch, dass man hier Ehrgeiz und Disziplin ja auch mit an den Tag legt. Und das ist dann nicht so einfach, wenn man denkt, okay, ich muss heute Leinsamen nehmen, ich muss heute die Dammmassage machen, noch ein Heublumendampfbad, Himbeerblättertee. Das hört ja überhaupt nicht mehr auf. Da ist man den ganzen Tag ja damit beschäftigt, sich auf die Geburt vorzubereiten. Und das kann auch wieder stressen und ist dann ja eher nicht negativ.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Dattelbox, deine süße Geburtsvorbereitung. Hast du gewusst, dass in den letzten Wochen der Schwangerschaft der tägliche Verzehr von 6 Datteln einen positiven Effekt auf die Geburt haben kann? Ja, genau, richtig gehört. Was sich wie ein Hausmittel von Oma anhört, konnten Forscher inzwischen tatsächlich in mehreren Studien nachweisen.
Diese haben nämlich herausgefunden, dass durch die süße Superfrucht nicht nur die erste Geburtsphase verkürzt sein kann, sondern auch, dass Frauen öfters einen natürlichen, selbstständigen Wehenbeginn hatten. Die Dattelbox, die wir gemeinsam mit Nara Food speziell für die Geburtsvorbereitung entwickelt haben, ist mit ihren frischen Bio-Datteln der perfekte Begleiter für die letzten 5 Schwangerschaftswochen. Sie enthält insgesamt rund 2,5 Kilogramm frische Datteln aus 10 unterschiedlichen Sorten, allesamt aus nachhaltigem und biologischem Anbau. Eine Broschüre mit vielen auf die Datteltagesportion abgestimmten Rezeptideen, hilfreichen Checklisten und weiteren Informationen rund um die letzten Schwangerschaftswochen. Außerdem einen exklusiven Zugang zu unserem 1,5-stündigen Online-Videokurs mit vielen Hebammen-Tipps und Entspannungsübungen, die dich durch die letzten Schwangerschaftswochen begleiten. Wenn ihr mehr über die Dattelbox und generell darüber erfahren wollt, wie der Verzehr von Datteln sich positiv auf die Geburt auswirken kann, dann schaut unbedingt vorbei auf dattelbox.hallohebamme.com.
Lass uns doch jetzt aber mal genau auf die einzelnen Möglichkeiten eingehen und fangen doch mal mit, glaube ich, der Dammmassage an. Gutes Thema.
Finde ich super, weil die Dammmassage ist wirklich eine tolle Möglichkeit, um das Dammgewebe, also das Gewebe, was zwischen der Vaginalöffnung und dem After, das heißt dem Darmausgang, liegt. Und für die allerletzte Phase der Geburt, also wenn das Köpfchen geboren wird, wird einfach dieser Bereich durch die Dammmassage vorbereitet. Und das Tolle an der ist eigentlich, dass es die Elastizität und die Dehnbarkeit einfach fördert. Und was bei der Dammmassage als geburtsvorbereitende Maßnahme auch interessant ist, in einer Studie aus dem Jahr 2013 wurde da wissenschaftlich wirklich nachgewiesen, dass Frauen, die ihren Damm in diesen letzten Wochen der Schwangerschaft massiert haben, seltener tatsächlich einen Dammriss oder einen Dammschnitt haben. Und das ist natürlich ein ganz, ganz toller und positiver Effekt, den sich, glaube ich, jede Frau für ihre eigene Geburt wünscht.
Definitiv. Was vielen Frauen bekannt ist, ist, dass der Damm das Gewebe ist, welches eine große Belastung während der Geburt ausgesetzt ist und wo viele auch Angst vor haben, dass hier Verletzungen entstehen und es zu Verletzungen kommt, wie du gerade gesagt hast, zum Dammriss oder sogar auch einem Dammschnitt.
Ja, absolut. Und gerade dafür ist die Dammmassage auch toll, weil man sich als Frau einfach mal auch intensiv mit seinem Geburtsweg bzw. dem Geburtsweg beschäftigen muss. Man bereitet sich also durch die Dammmassage nicht nur körperlich vor, sondern auch mental. Ne? Wo ist der Damm denn eigentlich genau? Wie fühlt sich das Gewebe da vielleicht auch an? Das ist nicht immer selbstverständlich, dass jede Frau sich so intensiv schon mal in ihrem Leben mit ihrem Körper beschäftigt hat, dass sie darauf immer automatisch eine Antwort hat.
Ja. Das stimmt definitiv. Dabei ist es gerade für die Geburt wichtig, dass man sich mit dem Weg des Kindes hier nochmal wirklich vertraut macht und schaut, wo ist was an meinem Körper und wie fühlt es sich an. Wenn es jetzt vielleicht der ein oder anderen Hörer oder Hörerin jetzt in den Fingern juckt, im wahrsten Sinne des Wortes, ab welcher Schwangerschaftswoche kann ich denn mit dieser Dammmassage beginnen?
Ab der 34. Schwangerschaftswoche ist die für 3 bis 4 Mal pro Woche für rund 5 bis 10 Minuten ungefähr empfohlen. Und übrigens, vielleicht juckt es ja jetzt nicht nur den Hörern dieser Folge in den Fingern, sondern vielleicht auch den Hörern. Denn wenn einfach der Bauch in voranschreitender Schwangerschaftswoche immer größer und größer wird, ist es vielleicht manchmal gar nicht so einfach, an die richtige Stelle zu kommen als Frau. Und dann ist das ja durchaus auch eine Aufgabe, die vom Partner bzw. der Partnerin übernommen werden kann.
Oh ja, das kann auch wirklich schwierig sein, wie du sagst, ne? So ein Riesenbauch. Vor allem, man sieht es ja auch einfach nicht mehr, ne? Diese Stelle. Hast du da einen Tipp, in welcher Position man die Dammmassage dann am besten durchführt? Vor allem, wenn der Bauch so groß geworden ist.
Da gibt es natürlich einen Tipp. Für viele Frauen ist es angenehm, sich vielleicht in so eine Art halbsitzende, das heißt eine etwas erhöhte Position zu begeben. Mhm. Das heißt, schön reichlich Kissen decken irgendwie in den Rücken und dann geht's los. Wenn das nicht funktioniert, das kann durchaus mal sein und es ist gar nichts Ungewöhnliches, dann ist ein guter Tipp, wenn ihr ein Bein vielleicht auf euren Wannenrand stellt oder vielleicht habt ihr auch eine Art Tritt. Ihr könnt auch einen Stuhl verwenden oder ganz einfach klassisch die Toilette. Und dann geht es meistens deutlich leichter, dass ihr eben in den richtigen Bereich kommt, je größer einfach euer Babybauch wird. Und wenn das auch so nicht gelingt, auch das ist nicht dramatisch, dann nicht verzagen, dann hilft wirklich aber nur eins, sucht euch eine einigermaßen bequeme Position, vielleicht auch wieder so halb sitzend und dann holt ihr euch Hilfe.
Kann ja auch schön sein, sich gemeinsam auf die Geburt vorzubereiten.
Absolut.
Was benötigt man für die Dammmassage und wie funktioniert sie genau?
Also für die Dammmassage gibt es tatsächlich spezielle Dammmassageöle. Ich finde, die sind, wenn man sich für diese geburtsvorbereitende Maßnahme entscheidet, eine gute Investition. bei anderen Anwendungsgebieten, wofür Öl manchmal benötigt wird, da sage ich ja manchmal so noch, da kannst du auch jetzt Öl XY verwenden, was du eben gerade da hast. Aber gerade bei diesen speziellen Ölen für die Dammmassage sind eben auch Inhaltsstoffe enthalten, die einen zusätzlichen positiven Effekt auf das Gewebe zum einen haben. Und genau, das ist natürlich toll für die Vorbereitung auf die Geburt. Und außerdem, und das ist, finde ich, auch noch sehr, sehr wichtig, die haben nicht nur eben diese Inhaltsstoffe, die einen positiven Effekt haben, sondern die sind in der Regel auch sehr, sehr gut verträglich. Weil, was, glaube ich, niemand im Intimbereich gebrauchen kann, das ist egal, ob schwanger oder nicht, das sind irgendwelche Irritationen hervorgerufen, vielleicht durch ein Öl, worauf man reagiert.
Nee, stimmt. Also das kann man vor allem jetzt in dieser Phase überhaupt gar nicht gebrauchen. Wird zusätzlich aber noch etwas benötigt, etwas Spezielles, vielleicht ein Gerät zum Beispiel, oder reichen wirklich die Finger?
Ja, man braucht da kein spezielles Gerät, wirklich nur dieses Dammmassageöl und zusätzlich den eigenen Daumen und den Zeigefinger. Die sollte man allerdings vor der Durchführung einmal gründlich mit Wasser und Seife waschen. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen, ne? Dafür ganz einfach etwas Öl auf den Dammbereich auftragen. Wichtig ist, dieses Dammmassageöl ist nur für die äußere Anwendung gedacht, weil die Vagina ja gerade in den letzten Schwangerschaftswochen als Vorbereitung auf die Geburt gut feucht ausgekleidet bereits ist. Da benötigt man einfach innerlich kein Öl. Und dann führt man ganz einfach den Daumen 2 bis 3 Zentimeter in die Vagina ein und dehnt dann das Gewebe, das zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger liegt, und massiert anschließend den Damm in kleinen, kreisenden Bewegungen, um erstmal das Öl zu verteilen. Und damit ihr euch das so ein bisschen besser vorstellen könnt, idealerweise stellt ihr euch mal so ein Ziffernblatt vor und unten am Darmausgang ist es dann 6 Uhr und am Vaginaleingang 12 Uhr. Und da massiert ihr ganz einfach von 6 Uhr bis hin zu 3 Uhr und dann von 6 Uhr bis hin zu 9 Uhr. Und zuletzt, als allerletzten Schritt, wird dann noch mit dem Daumen vorsichtig nach unten Richtung 5 und 7 Uhr gedehnt.
Okay. So, darunter kann man sich jetzt vielleicht nicht ganz so viel vorstellen. Du hast es super erklärt.
Entschuldigung, ich habe mir total gute Mühe gegeben.
Doch, das auf jeden Fall. Doch, auf jeden Fall. Du hast es sehr, sehr gut erklärt. Aber dazu, dass man sich das vielleicht nochmal visuell wirklich anschauen kann, haben wir auf unserem TikTok-Kanal ein Video zu, wo ihr euch das mal anschauen könnt. Wir haben es euch hier in den Shownotes verlinkt. Dann könnt ihr euch das visuell auch nochmal anschauen und wisst wirklich ganz genau, was bedeutet jetzt 6 Uhr, 5 Uhr, 7 und 9, dass ihr es richtig durchführt. Also schaut da gerne auf jeden Fall mal rein. Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Ja, also zum einen, dass man es sich vorstellen kann. Du hast recht, es ist wirklich manchmal schwierig zu erklären, jetzt nur über Worte. Und was an dieser Stelle aber wirklich noch ganz, ganz wichtig ist, tastet euch da wirklich langsam heran. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Weil gerade zu Beginn, wenn das vielleicht euch schon nach wenigen Minuten unangenehm ist, dann hört halt erstmal auf und probiert es, ob es beim nächsten Mal nicht schon etwas länger geht. Da muss man sich nicht stur und steif wirklich bei der ersten Durchführung schon nach diesen Vorgaben 5 bis 10 Minuten richten. Wenn es dann nur 1 bis 2 Minuten waren, dann ist das auch okay. Es bringt euch einfach nichts, wenn es zu Verletzungen kommt oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall Blutung auftreten.
Das ist hier, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis, den du hier nochmal den lieben Hörerinnen und Hörern mitgegeben hast.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Es gibt ja noch weitere sehr beliebte Methoden, um das Dammgewebe vorzubereiten. Wie zum Beispiel das Heublumendampfbad. Gibt es hier vielleicht noch mehr zu erzählen? Ja, definitiv, denn es ist ja auch eine geburtsvorbereitende Maßnahme. Aber vielleicht erstmal vorab springen wir zur nächsten geburtsvorbereitenden Maßnahme. Was sind Heublumen und wo bekommt man sie denn eigentlich her?
Das finde ich auch ganz interessant. Heublumen, die einfach für die Geburtsvorbereitung verwendet werden, da denkt man jetzt, ne, das ist so eine spezielle Blumenart vielleicht, wenn man das zum ersten Mal hört. Aber das ist es gar nicht so. Das sind nämlich getrocknete Mischungen aus Blüten, Samen, Blättern und Halmen. Also es handelt sich hier wirklich nicht um eine einzelne Pflanzenart, sondern um eine Mischung aus Wiesengräsern, Kräutern und Blumen. Und da muss man jetzt nicht selber losgehen mit einem Säckchen. Das kann man natürlich machen, aber man bekommt die eigentlich inzwischen in jeder Apotheke oder natürlich auch online ist das Angebot inzwischen vielfältig und groß.
Der Name Dampfbad beschreibt es ja eigentlich schon ganz gut, was man hier machen kann. Aber kannst du allen Hörerinnen und Hörern nochmal erklären, was man damit anstellen muss, damit man sie zur Geburtsvorbereitung wirklich gut einsetzen kann?
Dafür nimmt man am besten eine Handvoll Heublumen. Wenn man jetzt eine große Hand hat, reicht auch eine halbe. Dann kann man sich so ein bisschen auch mit zwei Esslöffeln vielleicht behilflich sein. Ja. Gibt diese dann in eine feuerfeste Schüssel oder alternativ in einen Topf und übergießt diese dann mit kochendem Wasser. Und man sollte einfach hier aber darauf achten, dass man eine Schüssel oder einen Topf eben verwendet, die nicht unbedingt im Anschluss direkt in der Küche weiter gebraucht werden. Denn idealerweise platziert man dann diese Schüssel oder diesen Topf für das Dampfbad in der Toilette. Ne? Mhm. Und das ist natürlich dann nicht gerade hygienisch, wenn man die direkt wieder in der Küche braucht. Also am besten eine aussortierte Schüssel oder Topf verwenden. Und dann ist noch wichtig, damit man es bequem hat, schnappt man sich einfach ein Handtuch, dass man nicht so auskühlt, wenn man dann über seinem Dampfbad sitzt. Platziert sich bequem auf dem Toilettensitz über dem Wasserdampf und bleibt dann einfach so lange sitzen, eingemummelt in seinem Handtuch, bis die Wärme, einfach dieser wärmende Dampf, nicht mehr im Intimbereich zu spüren ist. Und das kann, wenn man so einen Richtwert mal braucht, so zwischen 10, maximal 15 Minuten dauern. Länger sollte man da auch nicht auf der Toilette sitzen tatsächlich.
Was sollte man als Schwangere noch beachten, bevor ich mit dem Heublumendampfbad beginne? Gibt es da denn etwas?
Für Allergikerin, das heißt, wenn man jetzt unter Heuschnupfen leidet, beziehungsweise weiß, dass man vielleicht eine Allergie gegen Gräser und Pollen hat, dann ist diese Variante der Geburtsvorbereitung absolut kontraindiziert. Das muss man wissen. Also, weil das kann wirklich schlimme Folgen haben. Und es ist auch wirklich so, dass diese Art der geburtsvorbereitenden Maßnahme nichts für Frauen ist, die zum einen unter Hämorrhoiden leiden und oder vielleicht eine Infektion im Genitalbereich haben und oder auch Varizen, das heißt Krampfadern im Genitalbereich haben. Also das muss man tatsächlich wissen.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Hinweis hier nochmal. Wenn ihr euch da unsicher seid, kontaktiert doch am besten mal eure Hebamme oder euren Frauenarzt, eure Frauenärztin. Besprecht davor, welche geburtsvorbereitende Maßnahme hier für euch wirklich gut in Frage kommt, bevor ihr damit dann loslegt.
Ganz wichtig, wenn man das okay dann bekommen hat, sagt, nee, da ist nichts, keine Infektion, keine Krampfader, keine Hämorrhoiden und Allergien liegen auch nicht vor, dann gibt es trotzdem noch einiges zu beachten. Das hatte ich gerade nicht erwähnt, nämlich, dass man niemals, um Gottes Willen, in Kontakt mit dem heißen Wasser kommen darf, sondern immer nur lediglich mit dem Dampf. Und bevor man sich dann also auf die Toilette setzt und mit dem Dampfbad beginnt, macht am besten mal eine sogenannte Trockenprobe. Das heißt, platziert erstmal wirklich das leere Gefäß in der Toilette. Nicht, dass das dann, man denkt irgendwie, das passt.
Ja.
Ja, und dann setzt man sich vielleicht schon drauf und dann merkt man doch irgendwie, wenn man drauf sitzt, oh Mist, das war jetzt in der Toilettenschüssel doch höher, als ich irgendwie gedacht habe. Und zum anderen solltet ihr auch immer, bevor ihr euch dann draufsetzt, wenn ihr gemerkt habt, okay, Schüsselhöhe passt, überprüft einmal mit eurer eigenen Hand, bevor ihr euch richtig draufsetzt, ob sich der Dampf bei eurer Hand, auch im Unterarm, warm und eben nicht zu heiß anfühlt, bevor ihr euch dann wirklich final draufsetzt. Denn auch hier gilt, wie bei der Dammmassage auch, tastet euch lieber langsam heran. Ja, es bringt nichts, wenn ihr euch kurz vor der Geburt im Intimbereich verbrüht, weil ihr euch vielleicht dachtet, okay, viel hilft jetzt viel, kochend heiß, ich setze mich drauf, ich halte das schon irgendwie aus. Nee, das braucht wirklich niemand und das ist dann auch nicht förderlich, sondern eher schädlich.
Weil du gerade gesagt hast, kurz vor der Geburt, ich glaube, das ist nochmal ein gutes Stichwort. Ab wann kann man denn mit den Dampfbädern beginnen?
Ab der 38. Schwangerschaftswoche sind die für ein bis zweimal pro Woche empfohlen. Ab Entbindungstermin kann man diese dann so oft, wie man irgendwie Lust hat, wie das auch irgendwie angenehm ist. Man möchte auch gerne täglich durchführen.
Mhm. Und welche Wirkung wird dem Heublumendampfbad nachgesagt?
Es soll dabei helfen, die Durchblutung zu fördern und zum anderen auch die Weichheit bzw. Geschmeidigkeit des Gewebes, vor allen Dingen der Muskulatur des Beckenbodens, die soll erhöht werden. Was man jetzt hier aber dazu sagen muss, die Wirkung ist medizinisch nicht erwiesen. Also was absolut interessant ist, finde ich, denn diese Variante der Geburtsvorbereitung wird seit Generationen ja, von Hebammen bzw. Geburtshelfern empfohlen.
Damit ist das Heublumendampfbad aber nicht alleine. Deswegen lass uns direkt mal zum nächsten Thema übergehen. Wir haben hier nämlich keine Zeit zu verlieren, nämlich Himbeerblättertee. Was genau ist das?
Das ist ein Tee, welcher aus, wie der Name schon sagt, den getrockneten Blättern des Himbeerstrauches gewonnen wird. Und wer sich jetzt vielleicht schon freut, lecker, vielleicht weil er Himbeeren gerne mag, den müssen wir an dieser Stelle aber leider wirklich enttäuschen. Mit dem Geschmack von Himbeeren hat der Himbeerblättertee leider nichts gemein. Er schmeckt eher bitter. Manche Frauen beschreiben ihn sogar als eine Art Strohig.
Schade. Sehr, sehr schade. Da verspricht der Name doch leider nicht so viel, wenn man dann auf einmal Stroh trinken muss. Naja, wo bekommt man den denn zu kaufen?
Also auch da ist es so, dass man den Himbeerblättertee eigentlich inzwischen in jeder Apotheke vor Ort bekommt. Und wenn der da vielleicht gerade nicht vorrätig ist, dann kann der wirklich dort bestellt werden. Ansonsten gibt es den inzwischen auch in einigen gut sortierten Bioläden und natürlich auch hier wieder online. Es ist übrigens egal, in welcher Form ihr den kauft, also ob ihr den direkt als fertigen Teebeutel habt oder eben in loser Form euch besorgt. Beide Varianten eignen sich gleichermaßen für die Geburtsvorbereitung.
Mhm. Und wann kann man damit beginnen und welche Dosierung ist hier empfohlen?
Da scheiden sich tatsächlich so ein bisschen die Geister und das ja auch bei uns Hebammen. Ich weiß, auch wir sind uns da nicht unbedingt einig. Es herrscht aber auch wirklich einfach keine einheitliche Meinung. Das kommt daher, dass die Wirkungen und die entsprechende Dosierung dazu auch hier wieder nicht wissenschaftlich belegt ist. Ganz im Gegenteil, einige Studien aus den letzten Jahren haben sogar herausgefunden, dass es eine nachgewiesene Geburtserleichterung wohl gar nicht zu geben scheint.
Aha. So, jetzt kommt's hier raus. Das ist wirklich super interessant, weil das ja im Umkehrschluss heißt, dass Himbeerblättertee eigentlich gar nicht so gut ist, wie sein Ruf ist.
Ja. Anscheinend schon. Aber was ich finde, was man natürlich schon sagen muss, ich breche jetzt hier eine kleine Lanze für den Himbeerblättertee.
Na gut.
Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die kann man manchmal nicht erklären, auch nicht wissenschaftlich. Und gerade beim Himbeerblättertee ist es ja genau wie beim Heublumendampfbad gerade eben auch, dass der gefühlt seit jeher von Hebammen, Geburtshelfern, geburtshilflichem Personal für die Vorbereitung für die Geburt empfohlen wird. Deswegen... Vielleicht ist ja doch was dran. Vielleicht. Man weiß es nicht.
Man weiß es. Wie du sagst, man weiß es halt einfach nicht. Ne? Kommen wir aber nochmal zurück zu meiner Frage. Wann kann man damit beginnen und in welcher Dosierung?
Also nicht vor der vollendeten 34. Schwangerschaftswoche. Da ist man sich relativ einig. Die meisten empfehlen ihn aber erst so ab der 37. Schwangerschaftswoche. Ja, und wegen der Dosierung, da liest und hört man gefühlt alles. Von 1 bis 2 Tassen pro Tag bis hin zu, der Tee soll wochenweise abwechselnd getrunken und dann wieder weggelassen werden und dann in einer höheren Dosierung weitergetrunken werden. Da das aber wirklich so individuell ist, was da jede Hebamme bzw. auch jeder Gynäkologe, jede Gynäkologin empfiehlt, empfehlen wir euch wirklich, haltet da einmal Rücksprache individuell, zu welcher Dosierung euch persönlich von eurem betreuenden Hebammen bzw. dem Gynäkologen, der Gynäkologin geraten wird. Oder ob die vielleicht gar keine Freunde von Himbeerblättertee sind und die euch vielleicht generell davon auch abraten. Das ist ja inzwischen auch wirklich nichts Ungewöhnliches mehr, müsst ihr wissen, weil es einfach besser untersuchte Alternativen gibt.
Das ist wohl wahr. Und wie viel Tee braucht man? Also wenn ich mich dazu jetzt entscheiden sollte, ich mache das jetzt mit dem Himbeerblättertee. Wie viel Tee brauche ich für eine Tasse etwa?
Man nimmt so etwa 1 bis 2 Teelöffel pro Tasse von den getrockneten Himbeerblättern und übergießt diese dann mit dem kochenden Wasser. Wenn man natürlich entsprechend Teebeutel sich besorgt hat, da steht nochmal genau drauf, wie viele Teebeutel wie übergossen, mit wie viel Milliliter Wasser und wie lange ziehen lassen. Bei der losen Variante steht es eigentlich auch in der Regel drauf, aber um das jetzt mal zu verallgemeinern, das lässt man so ungefähr 10 bis 15 Minuten ziehen. Ihr habt das entweder, müsst es abseihen, weil ihr das einfach so in die Tasse getan habt, oder wenn ihr einen Teebeutel oder einen Tee-Ei verwendet habt, dann müsst ihr das natürlich noch rausnehmen. Wichtig, nicht länger ziehen lassen, weil sonst wird er noch strohiger. Und dann kann man den genießen.
Jetzt natürlich noch sehr spannend für die lieben Hörerinnen und Hörer zu erfahren, welche Wirkung denn dem Himbeerblättertee nachgesagt wird. Auch wenn wir natürlich gerade schon von dir erfahren haben, dass die Studienlage dazu eher eine andere ist. Von welcher Wirkung gehen wir denn traditionell aus, obwohl es nicht wissenschaftlich bewiesen ist?
Man sagt dem Himbeerblättertee nach, dass er die Durchblutung des kleinen Beckens fördert, dass er venenanregend ist und dass er den Muttermund und den Beckenboden lockert und es dadurch zu weniger Geburtsverletzungen kommt. Aber was man auch immer mal wieder hört, ist, dass der Schmerz der Wehen durch die entkrampfende Wirkung besser erträglich sein soll.
Ich glaube, mit diesem Wissen kann jetzt jede Frau etwas vielleicht besser einordnen, ob das eine Möglichkeit ist überhaupt oder ein persönlich in Frage kommt oder eben auch nicht. Danke dafür, dass du da ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast und uns den Himbeerblättertee nochmal genauer erklärt hast. Lass uns doch direkt mal mit den Lebensmitteln weitermachen. Konkret hier gerne mit den Leinsamen zur Geburtsvorbereitung.
Die passen nicht nur deswegen gut zusammen, weil es beides Lebensmittel sind, sondern weil auch den Leinsamen tatsächlich, du wirst jetzt vielleicht überrascht sein oder auch nicht, nur traditionell eine Wirkung nachgesagt wird.
I know.
Nämlich, dass er die Kinder flutschen lässt.
Yes.
Das finde ich auch ein schöner Spruch. Wichtig ist, man spricht bei den Leinsamen für die Geburtsvorbereitung immer von geschroteten Leinsamen. Das ist an der Stelle, glaube ich, nochmal wichtig zu erwähnen, dass ihr wisst, von welchen Leinsamen wir da sprechen. Aber auch hier ist es leider so, was heißt leider? Es ist einfach so, dass wissenschaftlich diese Wirkung nicht bestätigt ist. Es gibt sogar eine Studie, die herausgefunden hat, dass der übermäßige Verzehr, von übermäßig spricht man hier allerdings von 9 Esslöffeln täglich, dass die eben sogar schädlich fürs Kind sein können. Bewiesen ist das aber aktuell tatsächlich noch nicht.
Okay, aber 9 Esslöffel ist natürlich auch schon eine ganze Menge in der Geburtsvorbereitung. Und hier ist es natürlich ja auch deutlich weniger. Also wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, 9 Esslöffel pro Tag zu verzehren, das ist ja auch relativ viel, ne?
Ja, es wird deutlich weniger wirklich empfohlen. Ja. Also was man aber da leider auch sagen muss, die Dosierung, da liest und hört man alles. Also das ist wirklich sehr, sehr individuell. Grob kann man aber sagen, dass man empfiehlt, einen Teelöffel bis allerhöchstens 2 Esslöffel geschrotete Leinsamen pro Tag zu essen. Und das ist wichtig, zusätzlich mindestens 1 bis 2 Liter Wasser zu trinken, damit der einfach quellen kann. Weil ansonsten kann schnell mal passieren, dass man unter Verstopfung leidet. Mhm. Ja, und wer Probleme jetzt vielleicht hat, diese geschroteten Leinsamen runterzubekommen, dann kann man diese ganz einfach in den Joghurt einrühren oder wenn man morgens zum Beispiel ein Müsli isst, da schmeckt das auch ganz gut rein. Und wer jetzt nicht so Joghurt mag oder vielleicht auch nicht Müsli mag, der kann zum Beispiel die auch auf einen Salat packen. Da schmecken die eigentlich auch ganz gut. Machen so einen kleinen netten Crunch.
Super, jetzt hast du ja direkt noch ein paar Rezeptvorschläge mitgegeben.
Ja, also folgt noch meinem Kanal, Anjas Kochtipps.
Anjas Kochtipps zur geburtsvorbereitenden Maßnahmen. Anja, das ist die neue Idee. Dann ziehen wir dir so eine Schürze an. Herzlich willkommen in Anjas Küche. Okay, zurück zum Thema. Ein Teelöffel bis hin zu einem Esslöffel ist ja eine ganz schöne Spanne. Vor allem Teelöffel, Esslöffel, ja. Da sind ja schon wirklich große Unterschiede. Ist man sich über den Zeitpunkt, wann man in der Schwangerschaft damit beginnen sollte, denn mehr einig?
Du hast absolut recht. Ich finde das auch. Ich wünschte, ich könnte hier allen Hörerinnen und Hörern wirklich eine konkrete Dosierung auch irgendwie in die Hand geben. Das wünschen wir uns, glaube ich, gefühlt alle. Aber so ist das leider in der Geburtshilfe manchmal. Hoffen wir einfach darauf, dass die Akademisierung in den nächsten Jahren da vielleicht etwas mehr Licht ins Dunkel bringt. Das würde es den Frauen, glaube ich, deutlich einfacher machen. Aber ich glaube auch uns Hebammen.
Ja,
absolut. Also deswegen, ja, ich wünschte, ich könnte dir zum Startzeitpunkt exakte Angaben machen, aber du ahnst es. Auch hier hört und liest man alles ab der 34. Schwangerschaftswoche bis nicht vor der vollendeten 35. Schwangerschaftswoche. Es macht also auch hier durchaus Sinn, dass ihr eure eigene Hebamme bzw. euren Gynäkologen, eure Gynäkologin kontaktiert, um die einfach um individuellen Rat fragt, was die davon halten zum einen und wann sie empfehlen, dass ihr startet, welche Dosierung, da seid ihr auf der ganz sicheren Seite.
Jetzt muss ich aber hier noch mal kurz was aufgreifen. Thema Flutschen. Du hast es zu Beginn der Leinsamen einmal erwähnt. Gerne würde ich hier noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Woher kommt das denn, dieser Spruch? Hat es was mit der Wirkung der geschroteten Leinsamen zu tun?
Ja, die exakten Auswirkungen von Leinsamen auf die Geburt sind, wie bereits erwähnt, aus wissenschaftlicher Sicht bis heute noch nicht wirklich erforscht. Aber was wir natürlich wissen, ist, dass Leinsamen ein ganz tolles Hausmittel bei Verdauungsbeschwerden, wie zum Beispiel Verstopfungen in der Schwangerschaft sein können. Denn was wir wissen, ist, dass er verdauungsfördernd, aber auch krampflösend wirkt. Was viele nicht wissen, ist, dass Leinsamen auch die Schleimproduktion der Schleimhäute im Körper anregen kann. Und im Hinblick auf die Geburt ist das natürlich ein toller Effekt, ne? Wenn da die Schleimhäute im Vaginalbereich einfach angeregt werden. Und daher kommt wahrscheinlich auch der Spruch, lässt die Kinder flutschen.
Flutschen.
War eigentlich ein bisschen ein dämlicher Spruch,
eigentlich,
oder?
Total, ja, weil also vor allem bei den ersten Kindern wissen wir ja auch, dass das auch mal nicht so gut flutschen kann. Aber gut, geburtsvorbereitende Maßnahmen ist es trotzdem, könnte ein toller Effekt sein. Vielleicht, Anja, machen wir mal eine Studie dazu, wir zwei. In Anjas Kochküche.
Ich hätte noch Zeit nachts zwischen 3 und 4, Marie.
Okay, das buche ich. Kann ich noch mal in dein Terminkalender. Wir gucken mal auf jeden Fall, wie wir das mal anstellen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, für die erste Folge waren das hier reichlich Informationen, die du uns mitgegeben
Mach
hast.
Mach mal einen Cut, oder? Weil das ist sonst zu viel, gell?
Ja, ich glaube, es ist viel zu viel. Wir haben ja noch 2, 3, 4, 5, die wir gerne noch besprechen möchten. Und da wir ja wissen, dass es mit der Zeit einem immer schwerer fällt, hier zuzuhören, würde ich gerne, glaube ich, eine zweite Folge daraus machen. Was
find
meinst du?
Finde ich eine gute Idee, weil ich glaube, sonst ist es auch zu viel. Ne?
Ja.
Zu viel ist wie bei, wenn man zu viel geburtsvorbereitende Maßnahmen macht, ist es auch zu viel, wenn man Informationen irgendwann im Kopf
genau.
hat.
Genau, also ja. Wir halten uns hier einfach dran.
Ja, absolut, du hast recht.
Ja. Genau.
Sprechen wir also in 2 Wochen weiter über dieses spannende Thema geburtsvorbereitende Maßnahmen. Und ich bin mir sicher, da kommen mindestens genauso viele Informationen zusammen, wenn nicht sogar noch mehr, oder Marie?
Oh ja, definitiv. Tolle geburtsvorbereitende Maßnahmen werden wir besprechen noch, wie zum Beispiel die Luven-Diät, geburtsvorbereitende Akupunktur oder auch die Datteln.
Mhm, absolut. Wir freuen uns, wenn ihr bis dahin den Hallo Hebammen-Podcast abonniert, uns auf Apple Podcast einen Kommentar und auf Spotify eine Bewertung dalasst. Und natürlich, wenn ihr unseren Podcast und diese Folge, wenn sie euch denn gefallen hat, mit der Welt teilt. Und in 2 Wochen sind wir wieder da mit allen eben Angesprochenen. Ich freue mich da riesig drauf.
Ich mich auch.
Bis dahin, eure Anja
und Marie.